פרשת פרח עלותך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, פרח עלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. Das ist der Anfang von Parashat Pe'ah Alotecha. Und das ist ja eine bisschen eine komische, gespreizte Formulierung. Pe'ah Alotecha et Hanerot, bei deinem Aufrichten der Lichter. Also ich könnte schon einmal eine Frage haben, warum ist das so formuliert? Ich meine, man könnte es irgendwie einfacher sagen, wenn du die Lichter anzündest, könnte man vielleicht einfacher formulieren, als mit bei deinem Aufrichten der Lichter. Und dann fällt natürlich auch ein bisschen auf, dass Gott zu Mosche spricht und das ganze Aharon etwas angeht. Das ist auch etwas, was in diesem Satz auffällt. Wir schauen in den Midrash Tanhuma zu dieser Parasha. Ich habe angefangen mit dem zweiten Kapitel, weil das erste Kapitel ein bisschen halachischer ist. Da geht es um die Frage, warum Shemen Zayit, warum Olivenöl? Wo wir auch wieder ein bisschen sehen, dass die Grenzziehung zwischen Midrash Agada und Midrash Halacha nicht immer so eine klare ist. Letztes Mal haben wir aus der Mechilta einen Midrash gesehen, der eigentlich Midrash Agada war. Jetzt sind wir im Tanhuma und ich habe das erste Kapitel übersprungen von dieser Parasha, weil es das erste Kapitel eigentlich nicht so agadisch ist. Also das sind immer Zuschreibungen, die erst im Nachhinein passen und natürlich mehrheitlich zu verstehen sind. Jetzt, vielleicht sollten wir kurz zusammenfassen, was ist dieser Midrash Tanhuma, weil den haben wir uns noch nicht angeschaut. Wer kann mir was verraten? Ihr habt sicher ein bisschen was darüber schon gelernt. Was ist Midrash Tanhuma? Was wissen wir über Midrash Tanhuma?
Das ist eine Midrash-Sammlung, die immer anfängt mit und der Rabbi Tanhuma hat gesagt.
Ja, es kommt immer wieder des Yelamdenu, der Rabbi Tanhuma, das stimmt. Ist das eher älter, eher jünger? Wie ist das überliefert?
Ich weiß, es gibt eine Version von Buba.
Genau.
Das aufgearbeitet, aber ich glaube, es gibt zwei Versionen. Also die von Buba und es gibt, aber die ist ein bisschen anders als die andere, die auch Tanhuma heißt.
Ganz genau, ganz genau. Es gibt Versionen bei Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma wurde einfach nicht so einheitlich überliefert. Solange das alte Manuskripte waren, die einfach in Manuskriptform sich herumbewegt haben, war das ein Text, der durchaus in Bewegung war. Darum ist es auch ein bisschen schwer zu sagen, der Text stammt aus dem und dem Jahrhundert. Der Midrash Tanhuma gilt schon als so ein klassischer älterer Midrash, wo wir den Kern dieser Texte so im 6. bis 8. Jahrhundert einordnen. Aber es ist auch anzunehmen, dass Midrash Tanhuma in seinen verschiedenen Versionen, vor allem in der Version, die heute der Midrash Tanhuma ist, auch ein bisschen Ergänzungen im Laufe der Zeit noch erfahren hat. Also das war ein Text, der war ein bisschen beweglich und dadurch gibt es verschiedene Versionen. Und es hat ein gewisser Salomon Buber hat herausgebracht eine Midrash Tanhuma Version auf Basis von Manuskripten, die nicht die Version ist, die wir typischerweise Midrash Tanhuma nennen. Und Forscher, die sich damit beschäftigt haben, sprechen von drei Strängen von Midrash Tanhuma A, B, C, wobei C das ist, was wir heute in den gedruckten Büchern vor uns haben und A ist, glaube ich, die Buber-Version und bei B wird herumdiskutiert, wie viel davon verloren gegangen ist. Also das ist nicht ein Buch, das einheitlich überliefert wurde, sondern das ein bisschen beweglich war im Laufe der Zeit.
Es ist gemacht.
Bitte?
Wie kommt er auf seine Version? Ist das einfach vor der systematischen Textkritik?
Das ist gerade schon so ein Fall von Textkritik gewesen. Er hat ältere Manuskripte gehabt, gesehen, gefunden, wo er festgestellt hat, dass es da andere Texte gibt. Der Salomon Buber selbst war sehr stark davon überzeugt, dass er eine Art von originalerer, älterer Version ediert. Im Unterschied zu der üblicherweise gedruckten. Der erste Druck ist im 16. Jahrhundert. Und es ist aber umstritten, ob die Buber-Version wirklich eine ältere Version ist. Die Sachen sind insgesamt wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Aber er wollte sozusagen eine Urfassung herausbringen. Das war sein Ziel, soweit ich weiß. kann man genauer im Internet nachfragen über den Buba Tanhoma. Wir nehmen hier den Midrash Tanhoma in der üblicherweise gedruckten Version. Die war übrigens auch ungefähr schon in dem Zustand, in dem wir sie heute kennen, zur Zeit, wo Rashi immer wieder den Midrash Tanhoma zitiert hat. Rashi zitiert hin und wieder etwas aus Midrash Tanhoma, und das kann man durchaus dem zuordnen, teilweise zumindest, was wir heute auch als Midrash Tanhoma in Händen haben. Also ich wollte nur sagen, dass das jetzt ein Buch ist, wo man nicht sagen kann, das hat im 6. Jahrhundert einmal ein Person X geschrieben, sondern dass das eine Sammlung ist, wo auch ein bisschen was sich bewegt hat und in die Manuskripte noch das eine oder andere hineingekommen sein kann im Laufe der Zeit. Wir werden vielleicht sogar eine Stelle sehen, wo man das ein kleines bisschen bemerkt, nämlich genau dort, wo wir heute hinwollen. Also jedenfalls geht dieser Midrash Tanhoma die Tora entlang und kommentiert entlang des Textes der Tora. Öfter mal allerdings so, dass zu einer Textstelle verschiedene Midrashim gebracht werden, wo man dann auch sieht, dass das ein bisschen sowas wie eine Sammlung ist. Und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Wir sind im zweiten Kapitel, nach der heute üblichen Nummerierung, im zweiten Kapitel von Behalotra. Bitte, wir haben hier jedenfalls einen eretz-israelischen Midrash vor uns. Und die eretz-israelischen Midrashim hatten alle nicht ursprünglich die Einteilung in Parashah der Woche, die wir heute gewohnt sind, weil die hatten ja den dreijährigen Zyklus. Also wenn ich sage, das ist das Kapitel von dieser Parashah, dann sind das natürlich viel jüngere Nummerierungen. Und unser Midrash kommentiert jetzt also Behalotra et Hanerot, bei deinem Aufstellen der Lichter, was soll das heißen? Und er beißt sich fest an dem Wort Behalotecha, wo ich gesagt habe, das ist ja eine Formulierung, wo man die Frage stellen kann, geht das nicht einfacher? Seje amar hakatuf, das ist das, was die Schrift sagt. Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah ve'yadir. Das ist ein Satz aus Jeschajahu, Membet Rav Aleph. Dieser Satz, ist, diese Stelle, dieses Kapitel, Membet Rav Aleph, ist übrigens Haftarah zu Parashat Bereshit. Also, das ist ein Satz aus Jeschajahu. Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah ve'yadir. Der Kontext bei Jesaja, in dem das ist, ist, dass Gott in der Lage ist, dass Gott derjenige ist, der erschaffen hat Himmel und Erde, und die Menschen sollen Vertrauen haben in Gott, dass er in der Lage ist, auch die messianische Zeit zu bringen, weil schließlich ist er der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aufgrund dieser Assoziation mit Gott ist der, der erschaffen hat Himmel und Erde, ist das Haftarah für Parashat Bereshit. Und in diesem Kontext mündet die Haftarah, mündet dieser Absatz in Jesaja, dann in diesen Satz, Hashem chafetz lema'an tzidko, yagdil Torah ve'yadir. Dieser Satz ist übrigens gar nicht so leicht eindeutig zu übersetzen, beziehungsweise man kann hier verschiedene Möglichkeiten haben, wie man ihn übersetzt. Versuchen wir das einmal möglichst wörtlich zu übersetzen. Hashem chafetz lema'an tzidko, was heißt das? Chafetz ist nicht schwer, Hashem Chafetz, Hashem hat den Wunsch, den Willen, er will etwas. Chafetz ist ein stärkeres Wollen als Rotze. Ja? Hashem will etwas, was will er? Lema'an, steht hier nicht was, sondern nur wozu? Lema'an Zitko, um seiner Gerechtigkeit willen. Zitko, wessen Zedek? Kann Gottes Zedek sein oder kann die Zedek von Am Israel sein? Ja, kann ich mir aussuchen. Ich habe hier die Artscroll-Übersetzung von Jesaja vor mir. Der sagt, Hashem desired for the sake of, Klammer, Israels, righteousness that the Torah be made great and glorious. Das ist eine Übersetzung, die eher üblich ist. Das Zitko, das O von Zitko bezieht sich auf Am Israel, muss es aber nicht um jeden Preis, ja, aber so kann ich es übersetzen. Hashem chafetz lema'an Zitko, Hashem will es um seiner Gerechtigkeit willen. Er will damit, das Volk Israel irgendwie etwas hat, wo es gerecht ist. Yagdil Torah, es soll groß sein, die Torah, ve'yadir und glorreich gemacht werden. Und das verwendet unser Midrash jetzt, um das zu verbinden mit Behalotecha. Inwiefern? Amar li HaKadosh Baruch Hu le Moshe. HaKadosh Baruch Hu sagte zu Moshe, לא בשביל שאני צריך לנרות של בשר ודם, הזהרתי על הנרות, אלא כדי לסקותם. Der liebe Gott braucht kein Licht im Beta Mikdash. Dieses Thema wird uns übrigens jetzt begleiten, die ganzen Absätze, die wir anschauen. Wozu muss man eine Menorah aufstellen im Beta Mikdash und Licht anzünden? Der liebe Gott braucht das nicht. Er braucht kein Licht im Beta Mikdash. Und das wird hier angesprochen, dass Gott zu Moshe gesagt hat, na, nicht für mich brauche ich die Lichter von Basar und Dam, von Menschen aus Fleisch und Blut. Nicht deswegen hieß Harti Al-Hanerot, habe ich die Anweisung gegeben, wörtlich die Mahnung gegeben, die Anweisung, eine Mitzwa zu machen über den Erot. Ella Kedele Sakotam, sondern um euch einen Verdienst zu geben. Also hier haben wir die Frage, wozu ist die Menorah eigentlich gut? Und die Antwort ist, die Menorah ist gut, das Anzünden des Lichts ist gut, damit wir eine Mitzwa machen können. In dem Fall ist es Moshe und Aharon oder halt wer gerade im Tempel zuständig ist, sich zu kümmern. Aber vor allem einmal natürlich Aharon als Kohen Gadol, die Menorah anzuzünden. Und er hat davon einen Verdienst, eine Mitzwa. Und es kommt hier noch ein Zitat aus Daniel. Ich habe den Daniel nicht nachgeschaut. Es kommt hier noch ein Zitat aus Daniel, das das bekräftigt. Vechen hu omer und hora amei sherei. Und das Licht seines Volkes, das Licht ist sherei, ist würdig mit ihm. Das ist aus Daniel. Und weiter, uchtiv, jetzt kommt etwas aus Tehillim, das kennen wir wieder ein bisschen besser. Gam choshech lo yachshich mi Mekka ve laila kayom yair ke shachecha ke ora. Das ist Tehillim 139,12. Auch die Dunkelheit ist nicht dunkel vor dir und die Nacht scheint wie der Tag, die Dämmerung wie das Licht. Also für Gott macht es keinen Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist, ob es Licht oder dunkel ist. Was will also dieser Satz sagen? Genau das. Dieser Satz aus Tehillim kommt uns zu lehren, dass Gott braucht nicht das Licht von Basar und Vedam, von Mensch aus Fleisch und Blut. Und wir haben die Antwort schon bekommen. Die Antwort ist, dass er gesagt hat, na, ich gebe euch damit einen Verdienst. Er macht damit eine Mitzwa.
Ich fände es aber viel praktischer, wenn es geheißen hätte, ja, ich gebe euch damit Licht. Ich meine, vielleicht hat man Licht gebraucht im Tempel. Und dass da quasi immer Licht ist. Also das fände ich schon aussagekräftig genug im Sinne von, da ist wer zu Hause.
Okay.
Im Sinne von, das hat eine einfach sichtbare Bedeutung. Also ich finde das alles überhaupt nicht nötig zu sagen, das ist dazu da, dass es eine Mitzwa gibt, weil du kannst irgendwas anderes auch machen mit der Begründung.
Nämlich, ja, also ich hätte zwei... Ich meine, das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Wir werden ja gleich verschiedene Interpretationen sehen. Aber ich hätte zwei Abers, kleine Einwände oder Abers zu dem, was du sagst. Der größte Teil des Tempelgottesdienstes war bei Tag. In der Nacht hat sich dort nicht viel abgespielt. Und das andere ist, dass das Licht der Menorah rein physikalisch nicht sonderlich stark gewesen sein kann. Im Verhältnis zur Größe des Gebäudes und so, ja. Also zu sagen, der Tempel wurde erleuchtet, damit die Leute, die dorthin kommen, irgendwie eine Festbeleuchtung vorfinden, das ist die Menorah nicht. Aber vor allem war der größte Teil des Tempelgottesdienstes ja bei Tag.
Aber ich dachte, im Tempel war es so hell, dass es nach draußen geleuchtet
hat. Aha, dort kommen wir noch hin. Hadassah wartet auf diese Stelle ganz sicher schon, weil das kennt sie gut. Dort kommen wir noch hin.
Das heißt, wir nehmen an, dass das nicht von der Menorah kommt. Ich meine.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es hier dass dieser Midrasch überhaupt jetzt in irgendeinem dieser Absätze, die wir anschauen werden, meint, dass die Menorah physikalisch sehr viel Licht gebracht hat. Sondern, ich meine, es ist schon klar, dass man kennt das, wenn man ein bisschen in ländlichen Gegenden auf Urlaub ist, dass ein Licht in der Nacht wahnsinnig weit sichtbar ist, ja. Aber dazu muss es rundherum dunkel sein. Also bei Tag tut die Beleuchtung, die die Menorah gebracht hat, als Beleuchtung nicht allzu viel. Und dann war sie ja eigentlich auch schon relativ weit im Inneren des Tempels. Also dort, wo die Opfer stattgefunden haben, im Vorhof, war sie ja gar nicht. Also rein physikalisch glaube ich nicht, dass die Menorah hier betrachtet wird als eine Lichtquelle, sondern hier geht es eher darum, dass das ein Symbol für etwas ist. Und das ist halt der Absatz, den wir bis jetzt hatten, der macht einmal, stellt einmal fest, Gott braucht das Licht nicht, Gott braucht keine Schreibtischlampe im Tempel. Und dort, wo die Menorah gestanden ist, muss man ja bedenken, dort ist gestanden der Schulchan, die Menorah, der goldene Altar. Das ist ein Raum gewesen, wo kaum wer reingekommen ist. Also das haben ja gar nicht so viele Menschen gesehen. Also das war nicht etwas zum Repräsentieren, wo jetzt vielleicht das ganze Volk die Beleuchtung gesehen hätte, sondern das ist eigentlich relativ weit innen. Und jetzt zu sagen, naja, wozu? Gott braucht keine Schreibtischlampe. Also das ist einmal das, was hier in diesem ersten Teil, glaube ich, abgehandelt wird. Aber wir werden noch andere Interpretationen sehen. Heben wir uns das vielleicht ein bisschen auf. Das wird jetzt noch ausgestaltet. Und jetzt kommt der Teil, wo ich gesagt habe, dass Hadassa den kennt, weil das ist, den Rashi dazu hat sie mal zitiert. Tedalecha, kishe Adam bone bayit, oselu chalonot zarot mi bachutz, urechavot mi bifnim. Das ist übrigens auch das, was du jetzt angesprochen hast vorhin. Hat man nicht die Lichter, den Tempel so gebaut, dass die Lichter nach draußen gehen? Ja, hat man. Wisse, dass wenn der Mensch baut ein Haus, dann macht er die Fenster eng draußen und weit innen. Weil es soll ja das Sonnenlicht hineinscheinen. Kedeshe jeha or nicht nass mi bachutz, damit das Licht hineingeht von draußen, und mi ihr mi bifnim, und Licht erleuchtet drinnen. Und Shlomo bana Bet HaMikdash, und Shlomo hat gebaut den Bet HaMikdash, velo asachen, und hat es nicht so gemacht. Ela asach alonot zarot mi bifnim o rechavot mi bachutz. Das ist der Rashi, den Rashi zitiert an der Stelle in Melachim. Shlomo hat gemacht die Fenster eng von drinnen und weit von draußen. Jetzt wissen wir, wo Rashi das her hat. Kedei sheyeha or yotze mi bifnim mi beta migdash o mi ir lachutz. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, damit das Licht hinausgeht aus dem Beta Migdash und das draußen beleuchtet. Ich würde halt nur schon meinen, dass das hier sehr symbolisch gemeint ist, weil es ist jetzt rein als physikalische Lichtquelle, hätte die Menorah nicht so viel hergegeben, dass du da weiß Gott wie eine Erleuchtung des Hofes bekommst, rein physikalisch. Ich würde das eher schon symbolisch lesen, das habe ich vorhin gemeint. Shekenhu Omer, und jetzt aber kriegen wir noch den Belegsatz, das ist in Melachim Aleph 6,4. Vaya'as labayit chalune shekufim atumim. Dieses shekufim atumim ist das, was hier so ausgelegt wird. Lehodiacha shekulo or ve'eno tzarich le'ora. Um dir dich wissen zu lassen, dass er zur Gänze Licht ist und er braucht kein Licht. Also nicht wir müssen Gott Licht hinzufügen, sondern Gott ist der, der uns das Licht gibt. Velama tziva etchem, kede lesachot etchem. Jetzt kommt der Midrash wieder auf dieses Motiv, das schon angesprochen wurde. Warum hat er das befohlen? Damit sie einen Verdienst davon haben. Lechach ne'emar, und drum ist gesagt, Beha'alotcha et hanerot. Drum ist gesagt, Beha'alotcha et hanerot. Was hier gemeint ist, ist, Beha'alotcha ist eben so eine Formulierung, das kann ja auch heißen, bei deinem Aufrichten, bei deinem Aufstellen. Also, wer wird hier aufgestellt? Natürlich, nach dem einfachen Wort sind die Lichter, aber mit dieser Erklärung wird aufgestellt die Person, die die Lichter anzündet, das ist Aharon, der wird aufgerichtet und vielleicht auch Am Israel überhaupt, wenn Aharon das im Namen von Am Israel macht, bei deinem Aufrichten, wenn du eine Aliyah machst, indem du die Mitzvah machst, so wird das hier gedeutet. Hashem chafetz le'ma'an tzidko. Und jetzt kommt noch einmal ein Bezug auf den Satz, den wir hatten ihn. Ihr seht übrigens, der Tanchuma-Text ist nicht so straff wie die Texte im Midrash Rabbah, die wir gehabt haben. Hier kann es durchaus sein, dass etwas wiederholt wird. Hewe Hashem chafetz le'ma'an tzidko. Das ist der Satz, den wir gehabt haben. Und darum Hashem chafetz le'ma'an tzidko. Hashem will das haben, dass Aharon die Menorah anzündet, le'ma'an tzidko, damit er damit Zedek erwirbt, weil er eine Mitzvah macht. Ja, gilt Horabe Adir. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu Leisrael, Heve Zehirin Lehadlik et Hanerot. Also so hat HaKadosh Baruch Hu zu Israel gesagt, seid achtsam zu anzuzünden die Lichter in meinem Namen. Va'anime ir lachem, und ich erleuchte euch dann mit Ora Gedola, mit großem Licht, le'atid lavo, für die Zukunft, die noch kommt. Jetzt atid lavo, wo steht das? Das muss ich jetzt erst beweisen. Lechach ne'emar, so wie es heißt, wie gesagt wird, das ist jetzt Jesaja 60, das ist ein berühmtes Jesaja-Kapitel, wo Jesaja auf die messianische Zeit hinweist. Kumi ori, das ist eine von den Haftarot des Trostes im Sommer. Kumi ori kiva orech. Stehe auf, mein Licht, denn es ist gekommen, dein Licht und so weiter. Och tief, und außerdem ist geschrieben, gehen gleichen Stelle bei Jesaja, zwei Sätze weiter hinten, Vehalchuga Jimle Orech, und Völker werden kommen zu deinem Licht, Umlachim Lenuga Sarchech, Könige werden kommen zum Glanz, zum, ja, Glanz, Strahl, Glanz deines Glanz deines Strahles ist ganz gut, weil Sarach ist ja das Strahlen. Also, das ist diese erste Auslegung, wo es darum geht, dass Am Israel sich damit, oder Aaron vielleicht, aber Am Israel sich damit etwas verdient, dass sie die Mitzvah machen des Anzündens des Lichtes, weil Gott ganz sicher das Licht nicht für sich braucht. Jetzt haben wir noch ein Kapitel, das auch die Frage Be'ahalotcha behandelt. Und da kommen wir jetzt dorthin, wo ich angekündigt habe. Das ist jetzt ein neues Kapitel, eine neue Auslegung zur gleichen Stelle. Be'ahalotcha et Hanerot. Die Formulierung finde ich jetzt interessant. Also nein, entschuldige, jetzt kommt das was anderes. Atamutze shnim asar shvatim shehikrivu korbanot lechanukat hamizbeach. Wovon redet er hier? Atamutze, du findest in der Tora. Shnim asar shvatim shehikrivu korbanot lechanukat hamizbeach. Wovon ist die Rede? Die Rede ist von den 12 Fürsten, die die Opfer bringen zur Einweihung des Altars oder zur Einweihung des Mishkans. Und wo steht denn das in der Tora?
Das war ja schon nicht.
Genau, das war gerade. Das war gerade in Parashat Nasor. Und das ist am Schluss von Parashat Nasor. Und wir sind hier am Anfang von Behalotra, also genau danach. Also hier wird auf das Bezug genommen, was ziemlich unmittelbar davor steht. Genau genommen gibt es einen kleinen Satz dazwischen, aber ziemlich unmittelbar davor hatten wir die 12 Fürsten, die gebracht haben ihre Einweihungsopfer. Diese berühmte Stelle, wo beim Zuhören ein bisschen langweilig wird, weil das sich 12-mal wiederholt, weil jeder dasselbe bringt. Ja, das ist am Schluss von Parashat Naso. Darauf spielt er hier an. Du findest in der Tora, nämlich genau unmittelbar vor unserer Stelle, Behalotcha et Hanerot, Shnim Asar Shvatim, 12 Stämme, Shehikrivu Korbanot Lechanukat HaMizbeach. Die haben gebracht Korbanot für die Einweihung des Altares. Wer war da nicht dabei bei diesen 12 Stammesfürsten? Lohi Kriv Shevet Levi Klum. Levi ist auf dieser Liste der 12 nicht drauf. Das sind die 12 Stämme ohne Levi. Das sind alle 12 Stämme, aber ohne Levi. Keine Leviim. Hat ja eine gewisse Logik, weil die Leviim sind im Tempel tätig. Also es bringen alle die, die keine Leviim oder gar Kohanim wären, bringen etwas. Aber Levi ist da nicht dabei. Es sind die 12 Stammesfürsten, die jeder einzeln genannt werden mit seinen Geschenken, so ausführlich am Schluss von Parashat noch so. Aber kein Levi. Und jetzt ist Levi vielleicht ein bisschen gekränkt, wieso ist er nicht drangekommen? Vehayu mit Zerim ve Omrim, und sie waren traurig, besorgt, traurig und haben gesagt, Lama racha knu meha krava lechano katamisbeach. Levi hat sich gefragt, wieso bin ich nicht dabei gewesen, auch etwas zu bringen für die Einweihung des Altares. Und jetzt kriegen wir ein Maschal. Es ist relativ, das ist sehr leicht. Also wenn man einfache Beispiele für Maschalim in Midrash sucht, das ist ein Maschal, wo alles sehr klar und einfach ist, glaube ich. Maschal le mahadavar dome, das ist ein Maschal für was? La melech she'asa se'uda. Ein König hat gemacht eine se'uda. Ve'haya kore bechol yom umaniot. Und er hat jeden Tag gerufen, alle möglichen Leute. Haya lo ohev echad. Und er hatte einen, den er besonders lieb hatte. She'haya ohev yoter midai, den er mehr geliebt hat als, in dem Fall nicht mehr als genug, nicht zu viel, sondern im Sinn von mehr als alle anderen. Lo kara oto imahem. Den hat er nicht mit ihnen gebracht. Und der war jetzt betrübt und hat gesagt, ist irgendwas im Herzen des Königs gegen mich, dass er mich nicht mag? Drum hat er mich nicht eingeladen. Von all diesen Mahlzeiten. Wie all diese Festmahlzeiten vorbei waren, Karale Otto Ohev, hat er gerufen, nämlich der König, diesen lieben Freund, und hat gesagt, Lechol bnei ha-medina asiti se'uda, ulecha le'atzmecha ani ose se'uda achat bilvad yechida. Und für alle die habe ich eine se'uda gemacht, für dich mache ich eine einzelne se'uda extra, lomar, um zu sagen, dass ich dich so besonders lieb habe. Und jetzt ist natürlich dieses Maschal sehr, sehr leicht zu deuten. Der Midrasch macht uns hier die Freude, es auch auszubuchstabieren. Das machen nicht alle Midraschim. Tanchuma ist da ein bisschen nett zu uns. Hamelech, Semelech, Malchi, Hamlachim. Der Melech in dem Maschal ist natürlich der König der Könige, Hakadosh Baruch Hu. Du findest diese 12 Stämme, die gebracht haben für Chanukat HaMizbeach, und der Kadosh Baruch hat sie alle empfangen, weil es ist durchaus gesagt, Kachme Itam, du sollst von ihnen nehmen, diese Geschenke, diese Opfergaben, also offensichtlich hat Gott diese wohl empfangen und wollen, dass die da kommen. Und der Stamm Levi war aber nicht dabei. Wie vorbei war die Einweihung des Altars, sagt der Kadosh Baruch Hu zu Aharon und seinen Söhnen, Kol ha-Shvatim asule atzmam Chanukah. Alle die Shvatim haben für sich gemacht Chanukah. Atem, nämlich ihr die Leviim, le-atzmechem asu Chanukah. Und ihr macht jetzt für euch ein eigenes Chanukah. Lechach ne'emar, da be'el Aharon be'ha'alotcha. Und darum sagte er, sprich zu Aharon bei deinem Aufrichten. Auch hier geht es wieder um dieses Beha'alotecha, in welcher Weise wird Aharon oder Moshe oder der Stamm Levi hier aufgerichtet, indem sie eine Sonderbehandlung bekommen. Die sind nicht schlechter, sondern besser als die 12 Shvatim. Es geht dann weiter mit, dass Gott zu Moshe sagt, nimm die Leviim und die Leviim bekommen ihre Einweihungszeremonie. Also hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem, was vorher war im Text und auch dem, was nachher kommt im Text, weil nachher kommt im Text, dass die Leviim ihre eigene ihr eigenes Einweihungsritual bekommen. Das wird ja dann auch ausführlich beschrieben. Und das Ganze wird in Zusammenhang gebracht mit dem Beha'alotecha, wieder, dass es ein Aufrichten ist, aber hier ein Aufrichten des Stammes Levi. Also hier geht es weniger um die Norot, um die Menorah geht es ja eigentlich gar nicht, sondern hier geht es darum, dass der Text beobachtet hat, vorher war etwas, das sind die 12 Stämme ohne die Leviim vorgekommen. Nachher kriegen wir ein eigenes Einweihungsritual für die Leviim. Und dazwischen ist da dort, wo wir sind, bei Halatra et Hanerot, was ist da los? Also dieser Abschnitt stellt hier den Zusammenhang her. Jetzt ist das Kapitel hier aber noch nicht fertig. Da war Acher. Eine andere Auslegung von der gleichen Stelle. Beha'alotcha et hanerot, immer noch. Ich wollte es vorher schon sagen, jetzt sage ich es wirklich. Ich finde die Formulierung ja interessant. At Moshe shenit kasha Moshe b'maaseh ha-menorah yoter mikol kli ha-mishkan, at sheher'ah lo ha-kadosh baruch hu ba-etzba. Beschloshat varim nit kasha Moshe v'chule. Das ist das, was ich euch am Anfang angekündigt habe, dass wir finden werden. Also eine andere Auslegung über Behalotra, nicht die, die wir gerade hatten, sondern etwas anderes. Und was ich interessant finde, ist, es steht hier so, Atmoze, du findest, das At ist das aramäische Ante, du findest, Shenit Kasha Moshe bema Azeha Menorah, dass Moshe sich schwer getan hat beim Herstellen der Menorah, beim Machen der Menorah, Yoter Mikol Kli HaMishkan, mehr als alle Geräte des Mishkans, Atche Herr Alu Hakadosh Baruch Hu, bis ihm gezeigt hat Hakadosh Baruch Hu mit dem Finger, nämlich das Bild der Menorah. Und jetzt wird nur so anzitiert, Bishloshat Varim Nit Kashe Moshe. Bei drei Sachen hat sich Moshe schwer getan. Was ich ja interessant finde, ist, das steht ja nicht so explizit in der Torah, sondern das ist ein Midrash, der hier schon als bekannt vorausgesetzt wird. Und ich habe schon manchmal gesagt, wir finden das manchmal in Midrashim, dass ein Midrash einen anderen Midrash als bekannt voraussetzt. Je später die Midrashim werden, umso mehr passiert das natürlich. Je älter die Texte sind, umso weniger passiert das logischerweise. Und hier haben wir so etwas. Die Mechilta, aus der ich das letzte Woche gezeigt habe, ist ein sehr alter Midrash. Und da war das drinnen. Es gab drei Sachen, wo Moshe Rabbeinu sich schwer getan hat. Diese drei Sachen waren die Mondsichel, die Schatzim und die Menorah. Und Gott hat es ihm jedes Mal gezeigt. Wir werden gleich sehen, wie der Midrash Tanchuma hier einen Schritt weiter geht. Aber das ist das, was in der Michilta war. Ich habe letzte Woche auch gesagt, es gibt eine Stelle in Sifre zu Bemidbar dazu, die genau die Parallele von dem ist, was auch in der Michilta steht. Das war schon da, das haben die Leute gekannt. Und hier kommt Midrash Tanchuma und sagt, na, wir haben das doch, dass Moshe sich bei drei Sachen schwer getan hat. Das steht nicht so, es wird hier so gebracht, als würde das im Text der Torah stehen. So wie wir vorhin hatten, du findest, dass die 12 Stämme da waren ohne Leviim. Das steht so im Chumash. Aber hier steht das ja nicht so explizit im Chumash, sondern das ist schon eine Auslegung. Aber eine Auslegung, die der Text ja als bekannt voraussetzt. Also wir wissen jetzt schon, Moshe hat sich schwer getan mit drei Sachen. Und eines von den dreien ist natürlich die Menorah gewesen. Das wird jetzt als bekannt vorausgesetzt. Und jetzt wird das aber ausgestaltet. Und das Interessante ist, dass der Midrash Tanchuma hier ein Stück weiter geht, nämlich indem er behaupten wird, dass Gott die Menorah für den Moshe auch gemacht hat. Das steht bitte in den anderen Textversionen nicht. In der Michilta und in Sifre steht, es gab die drei Sachen, mit denen Moshe sich schwer getan hat zu verstehen, wie das sein soll. Und Gott hat es ihm gezeigt. Indem er ihm die Mondsichel gezeigt hat, indem er ein Bild der Menorah gezeigt hat. Und hier geht es jetzt aber einen Schritt weiter. Mikshe Zahav, die Menorah ist Mikshe Zahav. Wir brauchen ja übrigens die Stelle in Schmott. In Schmott 25, 31, wo die Menorah das erste Mal beschrieben wird. Mahon Mikshe, dort steht, die Menorah ist aus Mikshe Zahav. Sahav. Mikshe ist eigentlich, wenn ich das Wort Mikshe übersetze, ist das etwas, das gehämmert wurde. Eine Arbeit, die durch ein Hammerwerk geschmiedet wurde. Man kann jetzt genau darüber sprechen, wie das möglich war, dass das gemacht wurde. Jedenfalls aus Gold gehämmert. Und das ist das, was das Wort eigentlich bedeutet. Soweit keine Schwierigkeit. Jetzt macht aber der Midrash ein Wortspiel. Solche Wortspiele kommen in der Literatur von Chazal immer wieder vor. Mahu Mikshe, was ist Mikshe? Klomar, ma kashe. Mikshe, ma kashe. Ja? Sprachwissenschaftlich ist das natürlich ein Holler, aber Chazal haben das bitte auch nicht so gemeint, dass das jetzt irgendwie die Wortwurzel von kashe heißen haben sollte, sondern das ist einfach ein Wortspiel, ma kashe. Wie schwer ist es, sie zu machen? Makasha, Makasha Hila Azot, wie schwer ist die Menorah herzustellen? Jehabe jagam Moshe, atchelo assa menora. Moshe hat sich sehr bemüht, er hat viel Arbeit gemacht und hat es nicht geschafft, die Menorah herzustellen. Sheken hu Omer, so wie gesagt wird. Und jetzt bezieht sich das auf eine Stelle in Schmott. Schmott 25, 31 ist das. Dort haben wir die Menorah das erste Mal. Das ist in Parashat Truma, wo die Menorah sehr, sehr ausführlich beschrieben wird. Das ist Schmott. Es ist noch 25. Und ja, genau, bei 31 beginnt es auch mit der Menorah. Ve'asita Menorah Zahav Tahor. Du sollst machen eine Menorah aus reinem Gold. Mikshe Te'azeha Menorah. Aus Mikshe, aus Hammerwerk, soll gemacht werden die Menorah. Und das ist das, wo der Midrasch jetzt einhakt. Es ist Te'aseh. Und es ist obendrein noch so, dass im Text der Torah Te'aseh Male mit einem Jud geschrieben wird, was nicht unbedingt notwendig wäre. Es ist mit einem vollen Jud geschrieben. Also ich kann nicht sagen, das heißt Te'aseh. Die Vokalzeichen sind ja schon Teil der mündlichen Überlieferung. Es ist ja nicht so, dass ein Sefer Torah vokalisiert wäre. Aber hier habe ich nicht einmal Spielraum zu sagen, es würde Ta'aseh heißen, es ist Te'aseh. Das kommt jetzt gleich in die Midrash. Hier ist es ein bisschen in dem Text, den wir hier vor uns haben, ein bisschen irreführend, weil hier steht nur das lange E ohne dem Jud dazwischen. Aber im Text der Torah ist tatsächlich Te'aseh mit einem Jud da geschrieben. Das schaut so aus. Also da kann ich nichts herumdoktern. Also Te'aseh Menorah, es steht ja dort, die Menorah soll gemacht werden. Es steht nicht, Moshe macht die Menorah, es steht dort zunächst einmal, dass Gott zu Moshe sagt, du sollst die Menorah machen. Aber dann heißt es, die Menorah wird gemacht aus reinem Gold. Und jetzt erklärt uns der Midrash, Kivan Shenit Kasha.
Für ein paar Sekunden warst du bei mir so stall und ich habe auch nichts gehört.
Ich habe sogar einen Hinweis bekommen, dass meine Internetverbindung instable ist. Ja, ich probiere es noch einmal. Also ich habe gesagt, dass Te'aseh im Sefer Torah mit einem Jud geschrieben ist. Das war, glaube ich, noch hörbar. Ja? Und das ist das, wo der Midrash einhakt. Es steht nicht, Moshe machte die Menorah. Es steht zwar schon, habe ich gesagt, es steht schon am Anfang, Gott sagte zu Moshe, du sollst die Menorah machen. Aber dann kommt, die Menorah wird gemacht aus reinem Gold. Es steht nicht, Moshe macht die Menorah, sondern es steht, die Menorah wird gemacht. Und das ist dort in Shmot Chaf Hei Lamed Aleph, in Parashat Truma. Und jetzt erklärt uns der Midrash, was findet der Midrash, dass da gewesen ist. Kevan shenit kasha, nachdem Moshe sich schwer getan hat. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, hat HaKadosh Baruch Hu zu Moshe gesagt. Okay, toll, Kikar Zahav, nimm einen Block von Gold. Übrigens sehen wir hier wieder ein bisschen aramäischen Einfluss im Text. Das toll ist natürlich von Natal und das ist ein aramäisches Wort. Tolki Karzahav, nimm einen Block von Gold. Wehashlichuhu la'esh, und wirf ihn ins Feuer. Wehotzi'ehu, und nimm ihn wieder raus. Wehi na'aset me'atzma, und sie wird sich von selbst machen. Also nachdem Moshe überfordert war, damit die Menorah herzustellen, hat Gott gesagt, na gut, wirf das Gold ins Feuer, und wir machen das. Und zwar, sie wird sich von selbst machen und obendrein, ganz in ihren Details, vekaftoreha, ufacheha, gevieha, vekaneha, mimena. Es werden ihre Blüten, ihre Kelche und Blüten und ihre Rohre, die werden von ihr ausgehen. Ataha yema kebe batish, du wirst sein makebe batish, du wirst auf einen Hammer, du wirst mit dem Hammer schlagen, ome atzmana aset, und von selbst wird sie sich machen. Ich finde übrigens ein Detail sehr interessant mit diesem Makeba Batish, mit diesem Hammerschlag. Es wird hier schon angedeutet, dass Moshe irgendetwas machen musste. Es steht hier nicht nur, er hat Gold ins Feuer geworfen und rausgekommen ist die Menorah, sondern hier steht auch, du wirst mit dem Hammer draufhauen. Also anscheinend ist es schon so gedacht, dass Moshe irgendetwas machen musste, sonst wäre es doch zu billig gewesen. Und jetzt erklärt also der Midrasch weiter. Lechach hu omer, das ist das, was er sagt, nämlich was im Text steht. Mikshata aseh ha-menorah. Te aseh, Entschuldigung, jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, um den es geht. Te aseh ha-menorah. Yud maleh, mit vollem Yud geschrieben. Ich habe gesagt, im Sefer Torah ist das an dieser Stelle mit einem vollen Yud geschrieben. Yud Maleh, mit vollem Yud geschrieben, velokitiv ta'aseh, und es steht nicht ta'aseh. Klomar, das heißt, me'atzma ta'aseh, von selbst wurde sie gemacht. Und jetzt kriegen wir das noch ein bisschen, ja?
Das Makrebe Ptish ist ja auch ein Teil der Shabbat-Tanakot.
Ja, ja, also, ja, also mir ist das auch ins Auge gestochen.
Ja, mir ist... Ja, quasi den letzten Hammerschlag.
Richtig, richtig.
Also etwas abschließen.
Ja,
hat
ja.
Es hier auch diese Bedeutung oder sehr offener?
Also ich hatte zwar diese Assoziation, aber wenn ich ehrlich bin, steht es nicht da. Aber den Gedanken hatte ich. Ich hatte den Gedanken. Jedenfalls würde ich sagen, es ist schon so, dadurch, dass ja Makebe Batish eine der 39 Melachot ist, ist es schon eine Tätigkeit, die relevant ist. Und ich glaube, dass das schon gemeint ist, ja, wenn hier steht, Ata je Makeba Batish, du wirst mit dem Hammer hauen, dann ist schon gemeint, du machst irgendetwas, das auch wirklich eine relevante Sache ist. Das ist immerhin eine Melacha. Aber, ich meine, so explizit steht es im Text nicht. Aber ich hatte diese Assoziation auch, dass Moshe irgendwie so den letzten Feinschliff macht. Nur das steht nicht da. Also die Assoziation hatte ich, aber es steht nicht da.
Das erinnert mich auch ein bisschen an diesen Rashi, ich glaube, es ist der Rashi, zu Bereshit, wo er gesagt hat, dass das Gras, dass Gott das Gras so nur ganz, ganz klein Samen gemacht hat und Adam hat dann darnen müssen, damit das dann auch...
Damit es rauskommt.
Auch rauskommt, ja.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke.
Was ist da passiert mit den Samen?
Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Samen sind, aber jedenfalls, bevor das Gras war nicht einfach da, Adam hat es durch seinen Darbenen dazu bringen müssen, dass das wächst.
Es ist aber sicher nicht biologisch zu verstehen, das ist ein reiner Midrash Agadah, der sich, glaube ich, wenn ich das jetzt auswendig richtig in Erinnerung habe, bezieht sich das auf den ersten und zweiten Schöpfungsbericht natürlich. Und das ist natürlich eine Agada. Also ich würde das nicht biologisch versuchen zu deuten.
Es war doch vorher das Gras. Vor Adam.
Na, wenn du ins zweite Kapitel schaust, ist es nicht so, da ist ja der Mensch vorher da. Und das ist das, was der Midrash dann auslegt.
Okay, verstehe.
Ja. Aber ist natürlich eine symbolische Auslegung. Aber eine sehr schöne symbolische Auslegung, dass das Gras erst wirklich rauskommt, wenn einer da ist, der das Gras auch brauchen kann. Also das ist der Punkt, die Pointe, um die es dort geht. Und ja, also ich hatte die Idee hier auch bei dem Makebe Batish, dass es vielleicht wirklich so wie die Melacha meint, du wirst ihr so das allerletzte geben, was sie braucht, damit sie fertig ist. Aber wenn ich ehrlich bin, steht's nicht da. Auch wenn ich den Gedanken hatte.
Diese Erklärung, kommt die nur deswegen, um dieses extra Jud zu erklären? Oder hat es sozusagen irgendeinen inhaltlichen Grund auch, warum gerade die Menorah von Moshe gemacht wird, während andere Teile ja durchaus von wem anderen?
Mhm. Es ist nicht nur das. Es ist schon so, dass dieses extra Jud hier relevant ist, weil ausdrücklich steht es in der passiven Form, die Menorah wird gemacht. Und in dem Moment hast du die Frage, wieso steht da nicht Moshe machte die Menorah? Vor allem fällt es auch auf, weil die anderen Tempelgeräte sehr deutlich immer von jemandem hergestellt werden. Und hier steht auf einmal, die Menorah wird gemacht. Also das ist natürlich das, was es erklärt. Aber das, was hier vorausgesetzt wird, der bereits bekannte Midrash, dass es drei Dinge gab, der setzt eigentlich dabei ein, dass an all den drei Stellen vorkommt, dass Gott dem Mosche etwas gezeigt hat oder dass es zumindest so klingt. Bei der Menorah steht es explizit, dass Gott dem Mosche ich im Bemidbar ohnehin hier, dass Gott dem Mosche die Form gezeigt hat, während in Ich glaube, es ist 8,4. Ich hatte es vor kurzem. Ja, im Bemidbar, ohnehin hier in Parashat Behalotcha, es ist 8,4. Es steht dann, Mikshehu kemar'e asher hera Hashem et Moshe, ein Hammerwerk, wie das Bild, das Gott gezeigt hat, dem Moshe, ken asa et ha-Menorah. So hat er gemacht, die Menorah. Und der Midrash wird noch gleich drauf kommen, dass hier nicht steht, Moshe hat gemacht, die Menorah, sondern so hat er gemacht, die Menorah. Also, der ursprüngliche Midrash, der voraussetzt, der sagt, der hier vorausgesetzt wird, dass gesagt wird, es gab diese drei Sachen, der hat auffällige Textstellen behandelt, wo entweder ins Auge sticht, dieser Mond, wieso dieser, es zeigt da jemand hin, oder auch hier den Satz, das ausdrücklich steht, so wie er es ihm gezeigt hat. Also es ist nicht nur das Terse. Das Terse ist natürlich ein starker Grund jetzt für den Midrash Tanhuma. Und das ist auch das beste Argument, das er hat, weil er muss nämlich schon ein Problem lösen. Er muss auch das Problem lösen, das ich gerade angesprochen habe. Es steht dann im Vers 8,4, den ich gerade vorgelesen habe, da steht's halt schon so, dass es nach dem einfachen Wortsinn hätte man nicht so ein Problem, dass Moshe das gemacht hat. Der Vers 8,4, Vesema Azeha Menorah, das ist das Werk der Menorah, Miksha Zahav, ein Hammerwerk von Gold, Aldirecha, Adpirecha, Mikshahu, mit ihrer Basis und mit ihren Blüten, ein Hammerwerk ist sie, Kemar'e Asher Hashem, wie das Bild, das Gott gezeigt hat, dem Moshe, Ken Asa Eta Menorah, so hat er gemacht, die Menorah. Und nach dem einfachen Wortsinn versteht natürlich ein Mensch, der das einfach mal so liest, nach dem einfachen Wortsinn, so hat er gemacht, die Menorah, er ist Moshe, so hat Moshe gemacht, die Menorah. Und hier muss der Midrash Tanhuma schon ein bisschen ausholen, indem er sagt, na Moment mal, Moshe steht ja nicht da. Ja? Also das kommt gleich. Schauen wir mal noch, wie es weitergeht. Ma'asa Moshe, was hat Moshe gemacht? Lesen wir das Geschichte dann noch fertig, die Stelle kommt dann gleich. Natale takikar vehishlichu la'or. Er hat genommen den Block von Gold und hat ihn geworfen ins Feuer, la'ur ins Feuer. Übrigens auch ein Aramismus. Ve amar Moshe, und Moshe sagt, das finde ich auch interessant, Moshe tut jetzt nicht einfach nur auf den Zufall warten, sondern er sagt schon, lieber Gott, jetzt mach bitte. Ribono shel olam hare hakikar nishlach betocha esh. Schau, der Kikar, der Block ist geworfen worden ins Feuer. Kishem she atarotze, so wie du es willst. Te ase lefanecha, mach, soll es jetzt gemacht werden vor dir. Miad yatzet meha menorah. Und gleich ist rausgekommen aus dem Feuer die Menorah, asuya ketikuna. So gemacht wie ihre Beschreibung. Lechach ketiv, und drum ist geschrieben, und das ist jetzt die Stelle, wo wir hin wollten, kemare asher hera Hashem begomer, ken asa Moshe. So ist begomer. Punkt. Wie das Bildnis, das Hashem gezeigt hat und so weiter. Das ist der Satz, den ich gerade gelesen habe. Und jetzt steht, ken asa Moshe en omer kan. Es heißt hier nicht, so hat Moshe gemacht. Ela ken asa. Sondern es steht nur, so hat er gemacht. Stam. Einfach nur ken asa. Mi asa, wer hat gemacht? Hakadosh Baruch Hu. Natürlich geht das. Es ist aber auch ein bisschen hergeholt vom Midrash Tanhuma. Man muss es nicht so lesen, aber er rechtfertigt sich ja ausdrücklich damit, dass an dieser Stelle ja kein Moshe explizit steht. Also ist die Erklärung, die er gebracht hat, die wir erst im Tanhuma finden, in den älteren Midrashim war der ja nicht, aber er kann sagen, die Erklärung, die er gebracht hat, diese ganze Geschichte, dass Moshe zu Gott gesagt hat, ich kann das nicht, mach du, das geht sich aus, weil es steht nicht, dass Moshe gemacht hat, es steht, er hat gemacht und er kann der liebe Gott auch sein. Und jetzt kriegt das noch einen Abschluss. Lefichach amarlo Hakadosh Baruch Hu, und drum hat Hakadosh Baruch Hu ihm gesagt, lehasiret Aharon lehadlik, den Aharon zu mahnen, die Anweisung zu geben, anzuzünden, shene emar, behalotcha et hanerot, bei deinem Aufrichten der Lichter, Amara Kadosh Baruch Hu Israel, hat Hakadosh Baruch Hu zu Israel gesagt, im Hishartem Liot Madlikim Lefanai, wenn ihr Acht gebt, zu anzuzünden vor mir, die Lichter, Ani Meshamer et Nafshotechem Mikol Davara, werde ich hüten eure Seelen von allem Bösen, Shenim Shlechu Nafshotechem Kaner, weil die Seelen werden verglichen mit einem Ner, mit einem Licht, woher weiß ich das? Das ist dieser sehr berühmte und viel zitierte Satz in Mishlei, Shene Emar, Ner Hashem Nishmat Adam. Ein Licht, eine Lampe Gottes ist die Seele des Menschen. Also hier kommt noch ein Abschluss, dass wenn wir also brav sind, die Mitzvot zu halten, die Lichter richtig anzuzünden, dann können wir auch damit rechnen, dass Gott uns hüten wird, weil es heißt ja schließlich Ner Hashem Nishmat Adam, die Seele des Menschen ist ein Ner Hashem, eine Lampe Gottes. Bis hierher, es kommt in einem vierten Kapitel von Midrash Tanhuma noch einmal etwas über Behalotra und die Menorah, aber bis hierher. Ich habe noch eine Anmerkung zum letzten Teil. Mir fehlt sozusagen etwas in dem Midrash, wo ich aber finde, dass es ein kleines bisschen mitklingt, weil es einfach so naheliegend wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Midrash nicht so explizit gesagt wird, weil man etwas Negatives über Aharon nicht explizit sagen wollte, nur andeuten wollte. Ich glaube, es ist hier eine Parallele in der Geschichte zu Aharon. Nämlich, was haben wir hier? Moshe wirft ein Stück Gold ins Feuer und raus kommt die Menorah. Hoppala, das kennen wir von wo? Das kennen wir von wo? In der Tora kennen wir das bei Chetta Egel, beim goldenen Kalb, dass Aharon das Gold ins Feuer wirft und heraus kommt das Kalb. Und ich würde schon meinen, auch wenn es hier nicht so explizit steht, würde ich schon meinen, dass dass hier ein bisschen eine Andeutung mitschwingt, dass so wie Aharon das nicht so positiv gemacht hat, er hat das Gold ins Feuer geworfen und rausgekommen ist das goldene Kalb, so hat Moshe es hier positiv gemacht. Er hat halt gebraucht Hilfe bei der Menorah, das ist okay. Wir verzeihen ihm alle, dass er das mit der Menorah nicht so gut, nicht einfach so konnte. Und das ist ja nicht das Problem, er hat ja nichts falsch gemacht. Und ich glaube, dass hier in dieser Geschichte dieses Detail, auf das ich hingewiesen habe, wo Moshe auch sagt, lieber Gott, Ribono shel Olam, Hare HaKikar Nishlach Betocha Esh, schau, da ist jetzt dieser Goldbarren geworfen in das Feuer. Kishem she'ata rotzeh, so wie du willst, te'aseh lefanecha, soll es werden vor dir. Also er macht es hier sozusagen anders oder besser als Aharon, der ein bisschen unbeholfen, nicht wusste in der Situation, was zu tun. Wir wissen auch, dass Aharon das da nicht leicht hatte, das Gold ins Feuer geworfen hat und irgendwie ist halt das Kalb rausgekommen. Also ich glaube schon, dass die Geschichte bei Aharon noch eine Anregung war für den Midrash, sich das hier, wenn ich so sagen darf, sich das sozusagen so auszudenken. Also wie kommt der Midrash auf die Idee, dass Moshe Gold in das Feuer wirft? Naja, weil wir das haben in der Tora, aber halt in einem anderen Kontext, auf eine andere Art. Und so verstehe ich auch, dass der Midrash dann hier so ein bisschen plötzlich die Kurve kratzt. Lefichach amar lo HaKadosh Baruch Hu lehasir et Aharon. So hat HaKadosh Baruch Hu, nämlich zu Moshe gesagt, er soll mahnen den Aharon. Was tut der Aharon hier die ganze Zeit, wenn Moshe eigentlich der ist, der nicht weiß, wie man die Menorah macht? Naja, Aharon war der Beispielgebende, der mit dem Gold ins Feuer werfen schon einmal praktiziert hat. Also ich würde schon unterstellen, dass der Midrash Tanhuma hier diese Assoziationen von dort hat, davon, dass Aharon das Gold ins Feuer geworfen hat und dass das hier so ein bisschen wie eine Art von Tikkun, ein bisschen anachronistisch jetzt gesprochen, ist, wenn Moshe das Gold ins Feuer wirft und die Menorah herauskommt. Und was ich halt auch zeigen wollte, war, dass der Midrasch Tanhuma hier einen Gedanken weiterentwickelt und wir das im Midrashim immer wieder haben. Wir hatten schon in älteren Midrashim die Idee, dass Moshe bei diesen drei Stellen ein Zeichen brauchte. Das ist schon da. Und dann wird dieser Gedanke weiterentwickelt. Für die anderen zwei Stellen würde das nicht passen, zu sagen, Gott hat hier irgendwie das für die Moschee hergerichtet, weil den Mond musste Moschee nicht machen und die Schratzim auch nicht. Aber bei der Menorah kann man den Gedanken jetzt hier weiterentwickeln, wo halt dann dieses Te'aseh mit dem Jud mitspielt, dass man sagt, ja, das ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Aber dieser Gedanke kommt natürlich erst, wenn vorher schon alle irgendwie voraussetzen. Wir wissen ja selbstverständlich, dass es drei Dinge gegeben hat, wo Moshe sich schwer getan hat. Also bei späteren Midrashim, jetzt Tanhuma ist nicht zu spät, aber ist auch nicht so alt, weil wir gesagt haben, dass das ein Text ist, der sich ein bisschen entwickelt hat im Laufe der Zeit noch. Bei Midrashim, die ein bisschen später kommen, sieht man das schon und bei ganz späten Midrashim dann noch viel Ärger, dass die Dinge voraussetzen, die in älteren Midrashim schon da sind. Gut, das war das, was ich heute bringen wollte. Fragen, Bemerkungen, Einwände, Beschwerden?